So, nun zu dem, was wir gerade gehört haben aus Philipper 4. Der Philipperbrief wird der Freudenbrief genannt. Und ich glaube, ihr habt alle die letzten Verse noch so in Erinnerung. Freut euch! Und ich sage es euch nochmal, freut euch, der Herr ist nahe. Was viele nicht wissen, ist, dass Paulus diesen Brief aus dem Hausarrest oder aus dem Gefängnis, aus dem Knast schreibt. Und wenn man darüber nachdenkt, dann klingt das schon, für mich jedenfalls, erstmal ganz komisch. Meine Freiheit wird eingeschränkt und ich bin fröhlich? Passt das zusammen? So ein Mensch muss doch irgendwie verrückt sein, der ist auch nicht ganz klar bei Sache. Da leidet einer, da sitzt einer im Gefängnis und sagt noch anderen, freut euch. Warum waren die beiden im Knast, der Paulus und der Silas? Die haben nämlich in Philippi die Gemeinde gegründet. Warum sitzen die beide im Gefängnis? Das ist nochmal eine Situation davor. Die waren nämlich in Philippi und hatten mit einer Frau zu tun, die von einem bösen Geist beeinträchtigt war. Und der nahm ihr die Freiheit, der machte sie zu einer Sklavin, der unterdrückte sie. Und Menschen nutzten das aus und diese Frau musste anderen die Zukunft vorhersagen und nahm viel Geld ein. Und Paulus begegnete dieser Frau und heilte sie. Daraufhin verlor die Frau ihre Fähigkeit und ihre Geschäftspartner gingen pleite. Das reichte dann für ein Schnellverfahren und für den Knast in Philippi. Also eine ähnliche Situation jetzt in Rom und Paulus erinnert sich daran, dass er auch in Philippi mal im Knast saß. Und da lagen diese beiden, Paulus und Silas, mit Fußfesseln fest verankert in einem dunklen Erdloch. Und was machten sie? In der Apostelgeschichte 16 wird erzählt, hört, die lobten Gott und sangen Loblieder. Wie ist das möglich? Menschen leiden Schmerzen an ihrem Körper, vielleicht auch an ihrer Seele, und dann danken sie Gott, dann loben sie Gott. Das widerspricht doch aller Logik. Wir sind in der Passionszeit und wir erinnern uns an das Leiden von Jesus. Wir gehen auf Karfreitag zu und wissen, Jesus starb am Kreuz. Und viele Menschen versuchen in dieser Passionszeit mitzuleiden, indem sie sich sagen, ich verzichte mal 7 Wochen auf irgendeine liebgewordene Gewohnheit. Um uns herum ist Krieg, Menschen sterben, Menschen verlieren alles, Menschen sind auf der Flucht, Menschen leiden. Aber unsere Grundeinstellung als Christen bleibt, wir danken und loben Gott. Einmal danken wir, dass Jesus die Leiden, die ich eigentlich verdient hätte, auf sich genommen hat. Jesus für mich, Jesus für uns. Und wir danken Gott auch, dass er uns hilft, Leiden auszuhalten. Und das stimmt schon. Die Nichtchristen sagen mit Recht, ihr seid verrückt. Sowas geht nicht. Paulus schreibt diesen Brief, diesen Freudenbrief an die Gemeinde in Philippi. Warum? Weil er die Entwicklung ihres Glaubens sieht und weil er von ihnen begeistert ist und weil er sagt, das gute Werk, das Gott in euch begonnen hat, das wird er auch zur Vollendung bringen. Paulus sagt uns auch heute Morgen, Leute, macht weiter so, wenn es um den Glauben geht. Schaut auf Jesus, guckt nicht auf die Umstände, schaut auf Jesus, lernt von ihm. Werdet in eurem Denken und in eurem Reden und Handeln so wie Jesus. Zeigt eure Liebe zu Gott, indem ihr euch untereinander liebt. Philipper 2 sagte, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und dann sagt er in dem Text, den wir gehört haben, und trachtet nach Einheit. Gebt euer Bestes, dass ihr als Christen in der Gemeinde eine Einheit seid. Im Text sagt er es ganz konkret, zwei Frauen. Was bedeutet das? Seid eines Sinnes. Da steht in dem Urtext in der griechischen Bibel, denkt dasselbe. Geht das? Will Gott das, dass wir alle dasselbe denken? Paulus bezieht das auf Jesus. Wenn es um Jesus geht, wenn es um das Kreuz geht, wenn es um das Evangelium geht, dann bitte seid eines Sinnes. Eure Unterschiedlichkeit darf bleiben, selbstverständlich. Einer ist eher vorsichtig, der andere ist eher leichtsinnig. Einer denkt theologisch sehr gründlich, der andere sieht das alles eher ein bisschen locker. Einer ist sehr eng und sagt immer, du musst das und das tun und das darfst du nicht tun. Und der andere, der hat ein ganz weites Herz, der liebt die Freiheit. Die Unterschiedlichkeit ist offensichtlich da und das ist auch gut so. Aber wenn es um Jesus geht, dann denkt bitte alle gleich. In diesem Zusammenhang sagt Paulus das, was wir heute auch schon gehört haben aus Philipper 2. Jeder Mensch bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist unser gemeinsames Glaubensbekenntnis. In der DDR-Zeit bin ich mal von der Stasi bespitzelt worden. Ich habe mit Bernd mich auch darüber unterhalten, die letzten Tage. Ich hatte eine Freizeit in Stralsund. Da kamen Jugendliche und die Stasi hatte uns im Verdacht, da kommen Jugendliche aus der ganzen ehemaligen DDR zusammen, die machen da bestimmt irgendwas Oppositionelles, was sie nicht dürfen. Und dann gibt es von der Stasi Protokolle, was ich alles in der Zeit gemacht habe. Die haben mich den ganzen Tag beschattet und beobachtet. Wann ich aus dem Haus gegangen bin und wohin ich gegangen bin und was ich da gemacht habe, steht alles in dem Protokoll drin. Kann man nachlesen. Am Ende schließt die Akte, dass die Stasi festgestellt hat, der Assmann ist ungefährlich. Der hat nur seinen Jesus im Kopf. Der will keine Opposition, sondern der hat nur seinen Jesus im Kopf. Und da habe ich gedacht, das bedeutet eines Sinnes sein. Wir Christen haben nur Jesus im Kopf. Manchmal sagen uns Leute das auch, ne? So ihr mit eurem Jesus. Das ist es aber. Das ist das Entscheidende. Wir haben nur Jesus im Kopf. Ich kenne noch ein Lied aus meiner Jugendzeit, das kommt dann immer wieder hoch. Da haben wir das gerne gesungen. Wenn ich morgens früh aufstehe, ist mein Sinn nur bei Jesus. Wenn ich dann zur Arbeit gehe, ist mein Sinn nur bei Jesus. Und dann gab es noch ein paar mehr Strophen. Ihr merkt schon an dieser Stelle, Gemeindearbeit bleibt immer eine Herausforderung. Da läuft ja vieles sehr gut und wir sind für vieles sehr dankbar. Aber es gibt auch immer wieder Probleme. Immer wieder müssen wir lernen, dass wir uns nicht in solchen Nebensächlichkeiten verstricken und verlaufen, sondern dass wir uns gemeinsam auf Jesus konzentrieren. Das wünscht Paulus uns und dazu ermahnt er oder ermutigt er uns. Leute, seid einig, wenn es um Jesus geht. Und nun besteigt Paulus in dem Brief, den er an die Philipper schreibt, den Gipfel. Verse 4 bis 7 sagt man, das ist so der Höhepunkt des Philipperbriefes. Zwei kernige Aufforderungen möchte ich uns heute Morgen mitgeben. Einmal, freut euch. Paulus ist das so wichtig, dass er das gleich zweimal sagt. Nochmal sage ich es euch, freut euch. Zweimal der Befehl, der Imperativ. Kann mich jemand zur Freude auffordern? Kann ich mich auf Befehl freuen? Ist Freude nicht mehr so eine Sache des Gefühls? Also, mir geht's gut, weil heute die Sonne scheint. Oder ich freue mich, weil ich im Lotto gewonnen habe. Da kommt Freude auf. Aber was ist, wenn es mir nicht gut geht? Wenn mein Körper krank ist, wenn meine Seele krank ist? Was ist, wenn die Sonne nicht scheint und wenn es grau und neblig und noch vielleicht Nieselregen ist? Was ist, wenn mein Geld knapp wird und es wird alles teurer? Und ich weiß, morgen kommt die nächste Zahlungsaufforderung. Was ist, wenn die Kriegsgefahr immer bedrohlicher wird und die Angst da ist, könnte das vielleicht auch uns treffen? Können wir dann auch uns freuen? Von meinem Gefühl her weiß ich, dass die Freude dann futsch ist. Also der Paulus muss irgendwas anderes meinen, wenn er sagt, Leute, freut euch, egal wie die Umstände sind. Mir fiel Galater 5 ein, da spricht Paulus von der Frucht des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist, der Geist Gottes in mir ist, weil ich an Jesus glaube, dann wird die Freude zu einer Grundhaltung meines Lebens. Warum? Weil Psalm 16 sagt, dass bei Gott die Fülle der Freude ist. Oder wir sagen es anders, bei Gott ist die Quelle der Freude. Und wenn Gott durch seinen Geist in mir ist, dann sprudelt da drin auch seine Freude. Geht gar nicht anders. Und darum kann Paulus, obwohl er im Knast sitzt, uns zur Freude auffordern. Warum haben wir eigentlich beständig Grund, uns zu freuen? Besinne dich. Du hast von Gott geschenkt bekommen, dass du glauben kannst. Du kannst sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Christ. Das ist allein schon Grund zur Freude. Wenn du an Jesus denkst, wenn er dir vor Augen steht, wenn du dir Zeit nimmst, mit ihm zu reden, dann kommt Freude auf. Wenn Jesus die Mitte einer Gemeinschaft ist, dann wächst die gemeinsame Freude. Warum haben wir Grund zur beständigen Freude? Paulus sagt es noch mit einem anderen Satz. Der Herr ist nahe. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Der Herr ist nahe. Jesus Christus, wenn er der Herr deines Lebens ist, wenn er dein Leben bestimmen kann und mitgestalten kann, dann ist er dir nahe. Dann ist er nicht weit weg. Dann ist er nicht unerreichbar. Er ist so nah, dass er durch seinen Geist sogar in uns drin ist. So nahe ist er. Du bist also nie alleine in deinem Leben, auch wenn du manchmal so fühlst. Du darfst wissen, du bist immer mit Jesus zusammen. Er ist dir immer nah, egal was dein Leben auch noch so schwer macht. Der Herr ist nah, da kann gerne auch Freude aufkommen, weil seine Wiederkunft naht. Manche verbinden das immer damit, der Herr ist nah, also sein Kommen steht bald bevor. Manche denken ja gerade jetzt, wo sich das alles so zuspitzt in unserer Welt, mit der Pandemie und mit dem Krieg und was noch alles kommen könnte, dass viele sagen, jetzt kommt der Herr bestimmt bald. Ich kenne solche Leute, die haben dann schon einen genauen Fahrplan, die wissen genau, in welcher Situation wir jetzt sind und wann es denn jetzt bald losgeht. Allerdings sagt Jesus nicht, wann er kommt. Er sagt immer, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, wenn es keiner erwartet. Wenn du es jetzt ganz dringend erwartest, dann wird er vielleicht noch gar nicht kommen. Aber das ist auch ein Grund zur Freude. Wir wissen, er kommt. Das Wann überlassen wir ihm. Leben in der Endzeit bedeutet für mich, lebe jeden Tag so, dass Jesus wiederkommen kann. Sei jeden Tag wachsam und vorbereitet und freue dich, dass er kommt. Der Herr ist nahe, das ist immer ein Grund zur Freude. Und diese Freude strahlt nach außen. Menschen, mit denen ich zu tun habe, bekommen dadurch etwas von der Güte Gottes mit. Also zeig deine Freude morgen, wenn du wieder mit anderen Menschen zusammen bist. Zeig deine Freude, dass du weißt, Jesus ist bei dir. Zeig das. Und du gewinnst Menschen. Die zweite Aufforderung, macht euch keine Sorgen. Auch das steht in Befehlsform da. Viele denken ja, der Paulus kann klug reden. Macht euch keine Sorgen. Der weiß doch gar nicht, wie es mir geht. Und da sage ich immer, stopp, schon vergessen? Paulus sitzt im Knast. Gibt es überhaupt ein Leben ohne Sorgen? Sicher, manche Sorgen kann ich mir sparen. Jesus sagt in Matthäus 6, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken werdet und was ihr anziehen werdet. Sorgt euch nicht darüber. Stimmt, das sind vermeidbare Sorgen. Wie viele von uns sind ständig damit beschäftigt, von einem Sonderangebot zum nächsten zu hecheln? Und wie viel Zeit geht da drauf, dass wir Schätze sammeln, Reichtümer anhäufen, um unseren Wohlstand zu sichern? Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um das, was ihr zum Leben braucht. Matthäus 6 sagt er weiter, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch sowieso alles andere, was ihr braucht, zufallen. Trachtet zuerst. Schaut zuerst auf Jesus. Und vergesst bitte nicht bei den Sorgen, ihr könnt nicht einen Euro mit ins Grab nehmen. Aber wir wissen, es gibt auch echte Sorgen. Ein Kranker hat Angst zu sterben. Menschen um uns herum haben Angst vor einem Nuklearkrieg. Ein Familienvater macht sich Sorgen, wenn ich meinen Job verliere, wie soll ich dann meine Familie ernähren? Oder viele Menschen um uns herum haben das Gefühl, ich könnte irgendwas in meinem Leben verpassen. Und sie machen sich Sorgen, dass sie am Ende vielleicht umsonst gelebt haben. Sie sind ständig unzufrieden. Macht euch keine Sorgen. Heißt das, ein Christ darf sich keine Sorgen machen? Martin Luther sagt, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber ich kann das verhindern, dass sie ein Nest hier oben drauf bauen. Ich weiß nicht, ob wir das Zitat verstehen. Ich glaube schon, dass Jesus will, dass wir sehr vernünftig für unser Leben planen. Dass wir verantwortungsvoll mit dem umgehen, was er uns zur Verfügung stellt. Aber Jesus will nicht, dass die Sorgen mich beherrschen, mich gefangen nehmen. Wer sich ständig nur um sich selbst dreht, wer immer nur seine eigenen Probleme sieht, der vergisst Gott ganz schnell und der vertraut Jesus nicht mehr. Konsequent sind solche Sorgen dann nichts anderes als Sünde. Sie trennen mich von Gott. Sie sind ein Misstrauen gegenüber Gott. Ich traue ihm nicht zu, dass er helfen kann. Ich muss mich selber darum bemühen. Und darum sagt Paulus, liebe Schwestern und Brüder, macht euch keine Sorgen. Aber was machen wir, wenn die Sorgen doch da sind? Petrus sagt im Petrusbrief, alle eure Sorgen werft auf Gott. Er sorgt für euch. Also frisst die Sorgen, die du hast, nicht in dich hinein. Dann landest du irgendwann im Burnout oder dann wirst du ein unzufriedener Mensch. Versuche auch nicht, deine Sorgen mit Alkohol zu ertränken. Das macht nur süchtig und abhängig. Nein, Sorgen sprich vor Gott aus und überlasse sie ihm. Lass los. Wenn du das nicht alleine kannst, dann nimm dir einen Seelsorger. Der hilft dir dabei. Auf Gott werfen bedeutet, ich lasse los, ich kümmere mich nicht mehr darum. Ich gebe die Verantwortung dafür ab. Ich sage, Gott, mach du. Ich halte mich da raus. Das heißt Sorgen auf Gott werfen. Und das ist ein starkes Argument. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, sagt eure Sorgen Gott. Und dann sagt er, ihr dürft ihn um alles bitten. Sagt Gott, was ihr braucht, was euch bewegt. Das macht nämlich euren Kopf frei. Und das lässt wieder durchatmen. Und Paulus sagt, ihr dürft sogar flehen. Ich verstehe das so wie, ihr dürft betteln. Das ist alles gut so. Aber mal ganz ehrlich, können solche Gebete uns und Gott nicht manchmal auf den Geist gehen? Also Herr, ich brauche das, ich brauche das, ich will das und bitte hilf mir und ich bin krank und ich will gesund werden. Da geht es immer nur um mich. Deswegen sagt Paulus, natürlich darfst du das alles Gott sagen, aber alles, was du Gott sagst, tu es mit Dankbarkeit. Weil du immer Grund zum Danken hast. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott sich deine Sorgen anhört. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott auf Durchgang schaltet, wenn du schon wieder anfängst, ihm alles zu erzählen, was sich gerade so bewegt. Du hast Grund, Gott zu danken, weil Gott versprochen hat, dass er sich darum kümmert, dass er dir nahe ist und dass er dich begleitet. Das Danken erinnert dich auch daran, was Gott alles schon Wunderbares in deinem Leben getan hat. Und das Danken ist immer ein ganz starker Vertrauensbeweis zu Gott. Ich vertraue ihm, dass er kann. Ich weiß, dass Gott über allen Sorgen steht. Gott danken lässt tatsächlich meine Sorgen kleiner werden. Das stimmt, du kannst deine Sorgen wegdanken. Probier es mal. Es funktioniert. Nehmt diese beiden Aufforderungen von heute mit. Freut euch und macht euch keine Sorgen. Investiert dafür, dass ihr als Gemeinde zusammenwachst und dass ihr eins werdet. Gebt der Freude mehr Raum als den Frust. Und wenn Leute meckern und wenn Leute unzufrieden sind, dann gebt ihr ihnen das Signal, wir haben Grund zur Freude. Vertraut eure Sorgen Gott an und erlebt, wie Gott Veränderung schafft. Und fangt an, Gott zu danken. Gott segne euch. Amen.